Klaus, wieso lachst du?
Ich freue mich, hier zu sitzen. Du hast jetzt wieder so einen offenen Blick, so einen Neujahrsblick. Das ist herrlich, ne? Wenn man so zwischen den Jahren so kommt. Ne? Na, wir sind gar nicht mehr zwischen den Jahren, fällt mir gerade ein. Aber wir sind noch vor den Heiligen Drei Königen.
Es fühlt sich so an, als wäre es noch zwischen den Jahren.
Ja, es fühlt sich so an. Ich bin noch nicht so richtig zurück im Geschäft. Ne? Und du sitzt da, lächelst freundlich, ne? Und hast ein offenes Gesicht, scheinst ein schönes Weihnachten verbracht zu haben.
Ja, das sind aber jetzt steile Arbeitshypothesen, die du mir hier anbietest.
Ja,
wirkst, Hypothesen an sich.
Ja, es ist ja alles so eine Eigenschau. Wirkst gelassen, heiter. Nur mir geht's ähnlich. Also wenn das so sein sollte, dann könnte ich sagen, aha, da haben wir jetzt eine Verknüpfung. Mir geht's nämlich auch gut. Ich bin heute grundlos gut gelaunt. Es fing heute Morgen schon an. Ich wachte auf und hatte gute Laune. Kein Anlass dazu, ne? Einfach gute Laune. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Das hält noch bis jetzt sogar an. Ne? Ich habe jetzt schon wieder 2,5 Stunden Arbeitszeit hinter mir und bin immer noch gut gelaunt.
Bist du wieder auf Medikamenten, Klaus?
Also nee. Ich sage ja, kein Anlass, kein Alkohol, nichts, was irgendwie passiert wäre, was so ein Auslöser. Das erstaunt mich, dass sowas gibt.
Ja, ich muss sagen, das steckt auch an. Vielleicht bin ich deswegen auch ja, fröhlicher unterwegs heute.
Ja, okay.
Und vielleicht, weil du was angeteasert hast und ich nicht weiß, worum es heute geht. Es soll irgendwie um eine Frage gehen, die du von der Teilnehmerin hattest. Irgend sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Du sagtest, es ist interessant, das mal zu besprechen. Und vor allem hat es dir Spaß gemacht, diese Frage zu beantworten.
Ja, pass auf, das war echt eine witzige Nummer. Das kommt ja häufiger vor auch, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen uns in Kursen Fragen stellen, oft zu irgendwelchen sachlichen Sachen, aber zu Themen, die wir da besprochen haben, das ist ja üblich. Aber zwischendrin, da blitzt immer was durch. Ich sage jetzt mal den Namen, nicht den Familiennamen, das war eine Kerstin aus einem Kurs und ich hatte denen erzählt im Kurs, dass ich dieses Jahr in Rente gehe, dass ich dann wahrscheinlich für die WISPO nur noch so ein bisschen, ja, als Dozent werde ich wahrscheinlich erhalten bleiben, je nachdem, aber erstmal ist das so ein Abschnitt zu Ende, ne? Und dann, das ist eine Frau, von meinem Blickwinkel aus, recht junge Frau, weiß nicht, wie alt sie ist, würde ich jetzt auch nicht schätzen wollen, in aller Öffentlichkeit. Aber da fragt die mich eine Frage, für die so Leute wie ich in so einem Übergang schon bedeutungsvoll ist. Und ich bin ihr auch wirklich richtig dankbar für die Frage, was ich denn aus meiner Sicht, wenn ich zurückblickend auf mein Berufsleben gucke, für Essenzen daraus ziehe, für Weisheiten, für Gewissheiten, für Einsichten. Wie sie es genau formuliert hat, weiß ich gar nicht mehr, sondern, und das wollte sie noch während des Kurses wissen. Ne? Also und dann sagt hier, hör mal, das ist so eine große Frage, ich bin nicht so der Schnellste in Antworten, ich lasse mir immer Zeit, ne? Das ist auch so eine Maxime meiner Berufsjahre vielleicht, ne? Nicht zu schnell mit Antworten rauszuballern, sondern da irgendwie noch so ein Zeitfenster dazwischen zu schieben. Da hat sie gesagt, ja, für sie ist das am Ende des Kurses in Ordnung. Es war am ersten Tag die Frage. Es war ein Reflexionsseminar. Und dann ging das ab in meinem Kopf. Und das ist ja genau das, der Sinn und Zweck, oder einer der Sinne und Zwecke systemischer Fragen, dass beim Befragten was ausgelöst wird in der Birne. Ja, und dann ging das rund schon am Abend im Modell. Na, was ist eigentlich mit deinem Berufsleben? Was kannst du da jetzt rausziehen? Weil immer noch bin ich in so einem Ding abzuwickeln, ne? Also das Berufsleben zu leben. Und noch so zurückgeguckt habe ich eigentlich überhaupt noch nicht so richtig. Ab und zu mal, ne? Wie war das als Lehrling oder wie war das da und dort, ne? Aber eigentlich ging ich so durch die Stationen. 50 Jahre lang bin ich jetzt berufstätig. Das muss man sich mal vorstellen. Seit dem 16. Lebensjahr. Und es fragt mich da so eine sehr viel jüngere Frau danach. Ist eigentlich das, was so Ältere gerne hören, so eine Frage. Ne? Allein das schon, dass ein junger Mensch einen Alten fragt, ne, erzähl doch mal, ne, wann kommt das schon vor? Meistens werden die Alten abgehakt, weil sind jenseits von Gut und Böse und von denen können wir auch nichts hören. Oder, ne? ich bin ja als Dozent, sind sie ja gezwungen, mir Alten zuzuhören. Ist ja auch eine witzige Nummer, ne? Da sitzen teilweise recht junge Leute drin und ich so als alter Mann stehe dann da, als alter weißer Mann auch noch und erzähle da, ne? Und bringe meine Lebenserfahrung ein oder Erfahrungen in Organisationen vor allen Dingen. Also kurz und gut, die Frage hat mich bis heute berührt und ich habe mir gedacht, Mensch, du bist auch so einer, der immer wieder mal so Fragen stellt. Vielleicht hättest du Interesse und wir machen mal heute so eine Art Kaffeehausgespräch über solche möglichen Blickwinkel, weil da würde mich natürlich interessieren, du bist sehr viel jünger als ich. Wie würdest du das sehen? Was für ein Blick aufs Berufsleben ist bei dir jetzt da, wo du in meinen Augen eigentlich am Anfang des Berufslebens stehst, ne? Noch viel, 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 viel vor dir hast, ne? Und wahrscheinlich viele Brüche erleben musst und, ne? Und solche Blickwinkel zusammenzubringen, kriegen wir heute wahrscheinlich nicht hin, ne? Aber also ich war wieder mal Feuer und Flamme, ne? Ich dachte mir, wow, geil, ist ein Thema, brauche ich auch, kann man auch so in einem Café, also vielleicht stellen wir uns vor, wir sitzen in einem Café, essen einen guten Kuchen, trinken ein Cappuccino und reden über sowas, ne? Ich glaube, über sowas muss man erst einmal locker anfangen. Ne? Dieses Bates-Prinzip, locker anzufangen und dann kann man auch ruhig Komplexes reinweben. Ne? Oder was sagt die Philosophie dazu? Oder. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an und ich bringe eine Idee, was das ausgelöst hat. Ne?
Ja, also ich will auf jeden Fall am Ende dieser Folge wissen, was du zu welcher Antwort du gekommen bist. Ja? Ja. Also das ist jetzt mein Ziel für diese Folge, das in Erfahrung zu bringen. Und mach gerne den Anstoß. Ich laufe mit dir mit. Ich habe meine Sportschuhe an, meine gedanklichen. Ich bin bereit, aufgewärmt. Let's go.
Ja. Also fangen wir mal mit einer Idee an. Tatsächlich hat es bewirkt, zurückzugucken. Ich habe gesagt, okay. Die fragt nach so einer Essenz, was würde ich da für eine Bilanz ziehen? Dann sage ich, okay, eine Bilanz ziehen, das ist immer schwierig. Wir sind auch ja nicht in der Buchhaltung, in der doppelten, wo man dann so da die Posten. Ich würde mal sagen, es war ein Prozess, es waren Entwicklungen. Es war aber vor allen Dingen, glaube ich schon, dass es, ich fange mal mit dem Thema Muster an. Also in der Systemtheorie ist mir das Erklärungsprinzip der Muster begegnet, ne? Dass also Menschen, die miteinander kommunizieren, durch Kommunikation Muster heranbilden. Jetzt haben wir ja mal über die Apophenie geredet, kannst du dich erinnern? Also über die Lust am Muster, das ja gerade die SystemikerInnen anscheinend befallen hat, dieses Symptom überall und immer Muster zu wittern, ne? Und auf Mustern zu suchen, damit man die durchbrechen kann. Aber um was zu durchbrechen, brauche ich natürlich vorher ein Muster, sonst klappt es ja alles nicht. Und vielleicht übertreiben da die SystemikerInnen manchmal ein bisschen in ihrer Wahrnehmung von Mustern, wo es vielleicht doch keine gibt. Gut, ich habe mir überlegt, was ist in all diesen Jahren, in allen Organisationen, die ich durchlaufen habe, angefangen von meinem ersten Berufsjahr bis jetzt zur WISPO, was könnte man da vielleicht als gemeinsames, durchgängiges Muster, gibt es da sowas? Ne? Wir machen Kinogrammarbeit. Ne? Könnte man so eine Art Kinogrammarbeit für Betriebe machen, ne? Für die man durchlaufen hat? Gibt es da sowas wie eine Staffette, die man weitergeht? Und erstaunlicherweise, so unterschiedlich wie die Organisationen waren, gibt es tatsächlich, glaube ich, solche, nach meiner Beobachtung, jetzt muss ich das wirklich betonen, dass das eine ganz individuelle Beobachtung auf meine Berufsbiografie zurückblickend ist. Also eine berufliche Biografiearbeit, kann man sowas fast nennen. Ne? Und du musst mich bremsen, wenn ich zu viel erzähle. Ne? Ich bin dann oft gern in so einem Redemodus, ne? Kennst du ja, macht Spaß.
Klaus, das ist
selbst ein, reden zu
Klaus,
hören.
Klaus. Vielleicht, du hast ja gesagt, du bist nicht mehr der Jüngste. Manchmal weiß man ja im hohen Alter nicht mehr, wo man genau ist. Ne? Also ja, Zeitraum genau. Verschwimmt ist da so, ein bisschen. Das ist ein Anflug Podcast. Das,
und so.
Hier darfst du sprechen.
Ja.
Hier ist es erlaubt.
Ich bin
das
übrigens ist ein Safe dankbar, Space hier. Dankbar, dass du mir vorhin über die Straße geholfen hast. Auch das fällt mir immer schwer. Ja,
wir werden fast überfahren worden, ne, von einem Taxifahrer.
Ja, und schon habe ich mit Versicherungsansprüchen gerechnet im Kopf. Ne? Und du hast mich abgehalten. Na gut, ist eine andere Story. Nee, also es ist eine ganz nette Anekdote. Also mein allererster Berufseinsatz, das da war ich 16 Jahre, war in der, ist witzig, der Begriff ist schon mal witzig, in der Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen- und Kulturorchester. Ich hatte keine Lehrstelle gefunden, also bin ich da übergangsweise als Anfangssachbearbeiter, das ist in diese Rentenanstalt für Bühnenschaffende, für das deutsche Künstlerwesen. Und da waren sämtliche Beitragsdaten gespeichert, damals mit riesengroßen Speichermaschinen noch. Das war im Jahr 1974, ne, fing ich mein Berufsleben an, so mitten im Umbruch der, von der Moderne zur Spätmoderne, weiß ich heute. Ne. Und da landete ich an einem Keller bei einer älteren Frau, die mitten im Raum saß, ohne Fenster, lauter Leitsordner in den Regalen um sich herum. Und die saß an einer kleinen Rechenmaschine und rechnete da was nach und hakte Zahlen ab. Ne. Und ich musste mich vor sie hinsetzen in einem kleinen Tisch und musste Satzung lesen der Bayerischen Versicherungskammer. Ne. Das war eine Anstalt der Bayerischen Versicherungskammer. Und dann sagt diese Frau zu mir, dass sie seit 30 Jahren da sitzt und diese Zahlen abhakt. Seit 30 Jahren im Keller dieser Versicherungskammer, umgeben von Leitsordnern. Und ich sagte, ich hatte ja keinen blassen Dunst von nichts, ne, und dachte mir, oh Scheiße, ist das jetzt meine Zukunft? Bin ich jetzt hier gelandet in einem Keller, um Zahlenlisten abzuhaken, ne? Ja gut, ich las dann brav und treu die Bayerische, die Satzung, ich kann die heute noch, die Satzung der Bayerischen Versicherungskammer, fast auswendig. 3 Tage lang musste ich die lesen. Es ist ja fast wie in so einem Roman vom Stefan Zweig mit der Schachnovelle, auch eingesperrt in einem Raum, wo man nur ein Mittel hat, sich zu beschäftigen. Und dann kam ich glücklicherweise aber in den zweiten Stock, da saßen 4 Buchhalterinnen, ich kam also in die Beitragsbuchhaltung. Wow, dann erfuhr ich, wie viel der Rudolf Schock an Einkommen hat zum Beispiel. Ne? Der lebt ja nicht mehr, kann man drüber reden. Also ich saß an der Quelle von Informationen, wie viel so unsere Künstler und Künstlerinnen zur damaligen Zeit an Rentenbeiträgen abführen, gemessen an ihrem Einkommen, spannend. Aber weißt du, was ein Einstieg ins Arbeitsleben, ne? Was soll ich da rückblickend jetzt heute sagen, okay, das sind ja Arbeitsverhältnisse, die kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen. Ne? So was, allein Digitalisierung, die ich in meinem Berufsleben erlebt habe, angefangen von der Erfindung des Faxes, die noch eine Riesenerfindung war, angstbesetzt. Ne? Ich war damals in einem Anwaltsbüro, der vor dem Fax Angst hatte, ne, weil dann die Termine enger gesetzt werden würden, die Bearbeitungstermine, wenn so eine Übertragung von einer Minute auf die anderen eines Schriftstückes dann technisch möglich ist. Er hat sich dann lange Zeit kein Fax angeschafft und ich musste dann immer zu einem befreundeten Anwaltsbüro fahren, um die für uns eingehenden Faxe, die dort eingingen, abzuholen und unsere hinzubringen und da zu verschicken. Also allein die technische Entwicklung, ne, die seit den 70er Jahren bis heute, also da merke ich, ich bin da eine absolut historische Figur. Ne? Ich kann jetzt Sachen erzählen von Geräten, die jetzt im Technischen Museum stehen, die ich noch erlernen musste, mit denen ich meine Schwierigkeiten hatte. Ein Fernschreiber, so groß wie die Wand hier, ne, wo du dann so gelbe Lochstreifen eintippen musstest, dann legtest du die ein, dann wähltest du mit der Wählscheibe den Empfänger. Das Interessante aber ist, ein Muster, trotz der technischen Unterschiede, auch der menschlichen Unterschiede im Umgang miteinander, der Ansprüche, die man hatte oder nicht hatte, ein Muster, das sich von damals erhalten hat, ist die Abgeschlossenheit des jeweiligen Systems, würde ich heute rückblickend sagen. Spannend ohne Ende. Ne?
Wie genau meinst du das?
Ja, also nehmen wir mal jetzt diese Bayerische Versicherungskammer mit all die, also diese Unterabteilung der Versicherungskammer ist eine riesen Organisation. Also viele, viele Sparten und Abteilungen und ist aber auch teilweise staatlich mitfinanziert bei dieser Rentenanstalt. Da hocke ich also in einer Rentenanstalt und sehe, dass dieses Betriebsleben dieser Organisation ein ein fest umrissener Bereich ist, von der von außen erstmal erkannt werden muss. Es müssen die Strukturen erkannt werden, um darin sich bewegen zu können. Also gab es natürlich einen Abteilungsleiter der Buchhaltung, es gab da einen Leiter und dort einen Leiter, es gab die Kaffeetrinker, die gemeinsam, es gab Leute, die gemeinsam zum Betriebssport gingen, war da zum Beispiel so eine Badminton-Gruppe unterwegs, ne? Der habe ich mich dann angeschlossen und kaum warst du in so einer Gang, würde ich sagen, in so einer Gruppe dabei, bekamst du Informationen, die du außerhalb dieser Gruppe nicht bekamst, ne? Über Fehlverhalten des Chefs oder wie man mit dem umgeht. Der Chef, der roch immer sehr intensiv, der rauchte Rothändle. Gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Weiß nicht, bin kein Raucher. Jedenfalls stinkt das ungemein. Es bleibt auch in den Klamotten hängen. Und die ganze Abteilung regte sich drüber auf. Aber der stinkende Chef war auch eine Klammer. Es war ein Symbol für Zusammenhalt. Es war immer ein Thema, ne? Und mit dem man erstmal so ein Gespräch nach dem Badminton in der Kneipe. Na, warst du heute wieder bei unserem Chef? Wie ging es dir denn? Wonach hat es denn heute gerochen? Also es war erstmal so ein Standing Joke. Und da könnte man ja fast sagen, organisationsentwicklungsmäßig, das ist ja also eine super Intervention von dem Chef, immer so ein bisschen zu riechen. Weil dann regen sie sich darüber auf und über nichts anderes. Ne? Das könnte eine Ablenkungsstrategie von wirklich bedeutungsvollen Dingen sein. Lass die sich mal über meinen Geruch aufregen, dann gibt es keine anderen Probleme. Aber was ich jetzt mit Muster meine, ist mit Abgeschlossenheit, das ist das, was die Systemtheorie ja voraussagt, durch Kommunikation entstehen Strukturen. Diese Strukturen werden immer gefestigter, je öfter die Kommunikation stattfindet. Es bilden sich soziale Systeme mit einer eigenen Kommunikationslogik. Und das ist in allen Firmen tatsächlich ein durchgängiges Muster, dass jede dieser Firmen, dieser Organisationen diese, eine eigene kleine Welt mit eigenen Regeln entwickelte. Und wenn du da als neuer Mitarbeiter reinkommst, dann dauert es erstmal eine ziemliche Zeit, ne? Diese ungeschriebenen Gesetze, diese informale Seite einer Organisation mitzubekommen, eingebunden zu werden. Und egal, ob das jetzt diese Versicherungskammer war oder die Speditionen oder Schuldenberatungsstellen, in denen ich war, oder Rechtsanwaltskanzleien, in denen ich unterwegs war. Das ist ein Muster, es ist überall dasselbe. Nee, nicht dasselbe, dasselbe kann man nicht sagen, das falsche Wort. Es ist selbstähnlich. Ne? Und dann, was mich noch am meisten jetzt rückblickend verblüfft hat, ist die Gleichgültigkeit dieser Organisation gegenüber, wenn ich sie verlassen hatte. Jetzt rede ich mal in der Ich-Form. Ich glaube aber, dass das ein Muster sein könnte, dass Firmen, die, in denen ich drin war, mit denen ich mich mit Herz und Blut verschrieben hatte, dann, als ich sie verlassen hatte, kein Gedanke mehr daran entstanden ist. Vielleicht noch, ne, was habe ich da vielleicht gelernt dabei, ne? Ab und zu meine Erinnerung. Aber so, als hätte die Welt nie existiert. Und das ging auch in den ganzen 50 Jahren so. Und jetzt weiß ich nicht, ist das ein Muster, das man objektivieren kann? Gehört es mit so einem sozialen System dazu, dass wenn man aus dem sozialen System rausgeht, in ein neues hineingeht, ne? Und da vielleicht auch keine Verknüpfung mehr ist zwischen diesen beiden Systemen, dass auch unsere Gehirne möglicherweise so beschaffen sind, das auch wegzusortieren und zu sagen, okay, gelaufen, vorbei, vergessen, versunken, hat keine Relevanz mehr. Aber was ich meine, wenn man drinsteckt, dann wirkt das Ganze so, als gäbe es nichts Bedeutungsvolleres. Da ist das, also gerade als junger Mann, als ich so alt war wie du, da hatte ich mich was für Firmen eingesetzt. Also Spedition, das heißt, wenn da ein LKW irgendwo hängen bleibt unterwegs und er ruft an und sagt, ich komme erst um 10, ja, dann musst du als Angestellter bis um 10 da bleiben, weil der muss abgefertigt werden. Das ist ein Muss. In Diskussion, aber ich habe Feierabend oder sonst was, gab es da gar nicht. Also ich habe mich mit Haut und Haar dieser Firma da hineingeschmissen. Die konnten sich 100.000%ig auf mich verlassen, das ist dann mein Job mal. Aber als ich draus war aus der Firma, war das alles vergessen. Ne? Was mich bis in meine tiefsten Intimbereiche beschäftigt hatte, also auch die Trennung zwischen privat und beruflich, gab es für mich damals nicht. Ne? ja, dann gehst du raus aus der Firma, machst was anderes und zack, ist das weg, was dich so innerlich zutiefst berührt hat. Ne? Die ganzen Intrigen im Büro, die Streitereien, die Freuden, die Dinge, die dich hin und her bewegt haben, zack, vergessen. Könnte das ein Muster sein? Dass diese Welten so beschaffen sind, muss man in der Systemtheorie nochmal nachlesen, ob die mir da eine Antwort gibt. Ist das ein durchgängiges Muster, das Vergessen? Das würde mich bei dir jetzt so interessieren. Ich werde wahrscheinlich nur noch 15 Jahre auf diesem Planeten rumrennen. Ich kriege also nicht mit, wie du mit als 50-Jähriger unterwegs sein wirst. Ne? Aber es wäre spannend ohne Ende, ne? Was du dann, ob es dir ähnlich geht, wenn du mal die Firma wechselst, die Wispo dann erst einmal vollkommen vergessen ist.
Also ja, ich schicke dir einfach ein Reel dann. Und ja, du wirst ja wahrscheinlich irgendwo im Cyberspace unterwegs sein. So, also du wirst ja noch ein bisschen leben und es vielleicht auch miterleben.
Ein Avatar dass, von mir
vielleicht. Genau, dass du dann hochgeladen werden kannst in der Cloud und dann schicke ich dir einfach mal ein paar Videos zu, ja. Kurze Videos, damit du auch nicht so viel Zeit verlierst. Ich habe eine Frage an dich oder doch, ja. Sind dir die In-Group-Out-Group-Effekte bekannt?
Das ist jetzt wieder so eine Fangfrage. Ich kann
ja,
mir
natürlich,
was
drunter, weil ich kann das mir ist was erstmal nichts vorstellen. Sagen.
Klar, logisch.
Nein, aber ich wollte ja eigentlich nur eine Einleitung machen zu etwas, ja, was ja. Ich tatsächlich in Sozialpsychologie gehört habe. Ja, ja. Aber ich weiß, dass es eben auch in der Soziologie eben stärker besprochen wird. Und deswegen habe ich so gefragt. Also es gibt einige gruppendynamische Effekte zwischen Gruppen und innerhalb dieser Gruppe. Und grob kann man sagen, dass es eigentlich, wie du gesagt hast, so eine Art von Zusammenhalt gibt innerhalb dieser Gruppe, wenn man weiß, was die Gruppe ist, wie sich die Gruppe definiert. Das kann ja auch zum Beispiel eine Gruppe sein, die sich dadurch definiert, dass sie den Chef stinkend findet, in deinem Fall. Also das ist der gemeinsame Nenner, so kommt man halt zusammen, das wird dieser Klebstoff der Gruppe und das ist die Gruppe, die sich ja nicht eingeschossen hat auf dem Chef, aber zumindest diese eine Gemeinsamkeit hat. Und jeder, der in der Gruppe ist, der wirkt einem automatisch sympathischer als ein anderer, der nicht da ist. Und das kann man auf dem Unternehmen auch beziehen. Also wenn du in einem Unternehmen bist, sind dir auch die Kollegen, die vielleicht nicht so prickelnd sind, ein wenig lieber als komplett Fremde oder vom anderen Unternehmen. Vielleicht erinnerst du dich auch an deine ehemalige Klasse. Also ich fand es immer sehr spannend zu sehen, wenn es so Fußballturniere oder andere Sportarten gab in der Schule zwischen den Klassen. Also im Sportunterricht war es immer so, ja, da gab es ja hier so die Beste und dann gab es so ein paar Leute, die in der Sportart nicht so gut waren. Ne? Und dann wusste man so, ja, okay, gut, das wird sich wahrscheinlich so aufteilen und so weiter und dann gab es so eigene kleine Gruppen. Aber sobald eine Klasse gegen die andere war, dann war so ein Zusammenhalt da. Ich glaube, darüber hatten wir auch mal gesprochen. Und das sind eben solche Gruppeneffekte. Und es ist ja auch identitätsgebend. Also dein Selbstbild definiert sich ja auch zum Teil dadurch, dass du dich zu einer gewissen Gruppe zugehörig fühlst. Genau. Und wenn du dich so intensiv und engagiert für ein Unternehmen beteiligst, identifizierst du dich automatisch stärker mit dem Unternehmen und weil du auch mehr investierst, das sind aber andere Effekte. Und wenn du dann rausgerissen wirst, ist es eigentlich wie eine kleine Trennung, die du durchlebst. Und wenn du dann den Eindruck hast, du bist eigentlich, oder du nimmst es wahr, den Leuten nicht so wichtig oder zumindest nicht so wichtig, wie das Unternehmen für dich war, also da diese Diskrepanz entsteht, könnte auch dadurch der Eindruck entstehen, dass man egal ist. Die Frage ist dann natürlich, ist man egal? Oder gibt es einfach nicht die Kapazitäten, sich außerhalb des eigenen Unternehmenskreises, des eigenen sozialen Systems zu bewegen? Also man hat so viel zu tun, dass man nicht noch an die ehemaligen denken kann, naja. Sozusagen.
Es ist ja eigentlich bedauerlich, weil nehmen wir mal, ich hätte die positiven Bekanntschaften in den jeweiligen Organisationen bewahrt und behütet, dann hätte ich heute einen Bekanntenkreis von 5000 Leuten.
Aber das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, da würde jetzt der Dunbar sagen mit seiner Nummer, das ist schwer managebar für Menschen.
Ja,
da gibt es ja die, ich korrigiere mich gerne, ich glaube das waren 150, ne? Also entweder 125 oder 150, aber ich glaube 150, ja, genau. Ja. Menschen, die man sich in der Komplexität merken kann. Warte mal kurz. Ja. So, Klaus, entschuldige.
Aber das deckt sich ja mit der In-Group, Out-Group, mit den Soziologen, auch mit Luhmann oder Stefan Kühl, die das so ähnlich beschreiben. Ne? Mein Punkt war aber jetzt auch...
Ganz kurz, bevor du sagst, weil ja. Ich muss das schneiden, damit die Leute nicht verwirrt sind und ihr dann auch folgen können. Ich musste kurz zur Tür. Also ich habe den Klaus erschreckt, weil ich plötzlich aufgestanden bin. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Ne? Wir ziehen ja um und jetzt kommen einige Pakete, die ich mitnehmen muss. Und da ich jetzt hier alleine im Büro bin, muss ich immer zur Tür sprinten.
Ja.
Aufschrecken und so. Also falls das nochmal passiert, wisst ihr wieso. Und
heute ist der Klaus, 5. Januar. Ja. Ich bin vollkommen gelassen drauf. Wirklich, mich kann fast nichts erschüttern heute.
Ah, gut, das beruhigt mich dann an der Stelle. Aber wir waren ja bei Dambas Nummer, ne, mit den 150, dass man sich die Elemente oder 150 Menschen in der Komplexität der Wechselwirkungsbeziehung merken kann. Also wer weiß was, wie in verschiedenen Ordnungen. Das ist scheinbar das Maximum, was unser Gehirn verarbeiten kann. Und jetzt hast du gesagt?
Naja, die Idee war ja die, rückblickend auf Netzwerkbildung, würde ich sagen, habe ich es versäumt, eine Netzwerkbildung zu betreiben, weil mir das Thema Netzwerk erst sehr, sehr viel später über den Weg gelaufen ist, wäre aber auch ein durchgängiges Muster, gerade wenn man häufig wechselt, sich 1, 2, 3 Kollegen, Kolleginnen warm zu halten, mit denen weiter Kontakt zu pflegen, vielleicht sogar Freundschaften zu entwickeln. Das war vielleicht ein Versäumnis. Ne? Damals gab es so kein Internet und kein Facebook, ne, wo man dann Freunde, hunderte von Freunden verwaltet bekommt. Ne? Das ist ja dann eine Dienstleistung, die dir abgenommen wird. Mehr als 150 zu verwalten, kriegst du auch immer dann Hinweise von den jeweiligen Programmen.
Da muss ich aber sofort mal nachfragen. Also bevor du weiter erzählst, muss ich unbedingt nachfragen. Ja, mal angenommen, das wäre ja so und du hättest nachgehalten, du hättest die Beziehung. Was genau würde sich für dich persönlich ändern? Oder wäre anders?
Also, Bart, das ist wieder so eine Frage, da brauche ich auch wieder. Ne? Das ist ja wieder eine Fundamentalfrage, weil...
aber das musst du jetzt auch beantworten. Also, wenn du das schon mal anbietest. Ja,
das ist das Thema Netzwerk, ne? Das ja durchgängig in diesen Organisationen immer eine Rolle spielt, die erstmal in Gruppe, ich würde es vielleicht auch sagen, Gesellschaft, internes Netzwerk verknüpft mit Äußeren. Ich hatte gute Kontakte zur Kundschaft. Ne? Ich hätte möglicherweise meine Jobsuche auch über so ein Netzwerk betreiben können. Ne? Weil irgendwann nach 7 Jahren war ich mit der Spedition erstmal fertig, ne, und merkte, nee, es war dann so eine Sinnkrise und die Organisationen konnten meine Sinnkrise nicht auffangen, war ja auch nicht Thema. Ne. Und da merkte ich, okay, wäre es jetzt eine Organisation gewesen, in der das die Sinnkrise eines jungen Mannes, der jetzt erstmal an seinem Tun zweifelt, ne, irgendwo einen Boden gefunden hätte, dann wäre ich vielleicht heute noch in so einer, in dieser Branche unterwegs, ne? Weil das ist eine Branche, die die VUCA-Welt im Prinzip vorausgenommen hat. Ne? Ich deute darauf hin, weil da VUCA-Welt steht am Flipchart.
Also Hintergrund.
Ich war immer in einer VUCA-Welt drin. Auch das ist ein durchgängiges Muster. Die VUCA-Welt ist keine Erfindung die Digitalisierung ab dem Jahr 2000, die ist immer schon da gewesen. Vor allen Dingen in Branchen, die mit Unwägbarkeiten, Unplanbarkeiten professionell schon immer gearbeitet haben. Und das ist das Verkehrswesen immer schon gewesen. Weißt nicht, was einem LKW unterwegs passiert im Winter vor allen Dingen, wenn dann wieder alles quer steht und da ist Terminladung drauf und die muss in den Hamburger Hafen. Und wenn die nicht ankommt, gibt es einen riesen Sachschaden, einen Versicherungsschaden. Und das macht Stress immer schon. Ne? Dann sofort spontan reagieren zu müssen, wenn sowas sich ereignet. Ne? Was kannst du denn tun, damit die Ware vielleicht doch noch pünktlich im Freihafen ankommt? Ne? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Und das war auch sehr reizvoll. Aber wir waren ja bei den Netzwerken. Was würde ich davon haben können, wenn man das, wenn ich das mehr gepflegt hätte im Laufe der Jahre? Ich denke, es wäre vieles leichter zu bewältigen gewesen, was an Krisen auch entstanden ist.
Inwiefern?
naja, nehmen wir mal an, diese große Sinnkrise, weg vom ursprünglich erlernten Beruf, der mir ja eigentlich Spaß gemacht hat. Es gab innerhalb der Kollegenkreise eigentlich kaum Leute, mit denen ich darüber hätte diskutieren können. Weil die Vorgabe war erstmal des sozialen Umfeldes, über Arbeitsbedingungen nicht zu klagen. Also ich komme schon aus so einer, würde man heute sagen, Industrieproletariat oder wie man es nennen will. Und das schafft man halt. Da stellt man keine Fragen an den Begriff der Arbeit. Ne? Das kam Jahre später erst. Ne? Und ich denke mir, wenn Organisationen schon so getickt hätten, einem jungen Mann auch ein bisschen Lebensorientierung geben zu können, nicht nur Abwicklung von irgendwelchen Aufträgen, dann wäre mein Leben sicher anders verlaufen. Ne? Ich musste erst bittere Erfahrungen beim Militär machen, um den Absprung dann von der Spedition überhaupt zu schaffen, weil ich in diesem Wertesystem, gesellschaftlichen Wertesystem, Umweltsystem dieser Organisationen dann auch so eingesponnen und eingefangen war, dass ich auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es was anderes in der Welt gibt. Ne? Also meine Welt war systemisch gesehen sehr eng gesetzt. Ne? Ich war zufrieden, hatte Frau, was der Teufel, Auto, hatte Freunde, mit denen man so Schafkopf nannte sich das, Bayern spielte, Kartenspiel ist das.
Ach so, okay, ja.
Ja, das ist so das halbe Doppelkopf. Du spielst nicht Karten, guckst so, als willst du nicht Karten spielen.
Ich muss leider zugeben, dass ich das nicht kenne. Ich kenne auch Doppelkopf nicht.
Oh, ja. Gott, was eine Bildungslücke. Na gut, das ist eine eng gezirkelte Welt, so wie das Pierre Bourdieu beschrieben hat, in dem Buch Die feinen Unterschiede, ne, festgemacht am Kulturgeschmack der Unterschicht. Mein Gott, wie kommst du da raus? Also das Davonkommen ist kaum möglich. Ne? Vor allen Dingen auch nicht über Liebesbeziehungen zu Partnerinnen in der Oberschicht oder in der unteren Oberschicht. Das ist fast nicht denkbar. Ne? Man bleibt auch in seinem Zirkel eigentlich gefangen. Auch das sagt die Systemtheorie im Prinzip. Ja, dann gab es einen Bruch beim Militär, wurde da rausgeschleudert aus einem Wertesystem. Es konnte also nicht sein, dass sowas passiert, was da passiert ist. Und dann stand ich erstmal wertelos in meiner Speditionsfirma. Und da sage ich mir, hätte das mein Chef damals begriffen, dass hier ein an seinen Werten gescheiterter junger Mann steht, ne? Und das ein bisschen schlau gesteuert. Hier würde ich das zum Beispiel heute zutrauen. Ne? Wenn da einer käme und sagte, du, ich habe das und das erlebt und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich soll und was ich wollen soll. Ne? Sondern bin erst einmal völlig orientierungslos. Ne? Da hätte es ein Coaching gebraucht. Ne? Und vielleicht wäre ich dann der Branche erhalten geblieben. Ne? Aber durchgängiges Muster ist tatsächlich diese systemische Abgeschlossenheit, diese Idee der Systemumweltdifferenz, ne, der semipermeablen, durchlässigen Grenze in die Umwelt. Das konnte ich tatsächlich in allen Firmen beobachten. Dann diese Geschichte mit diesen Indifferenzzonen, Konsensfiktionen, diese ganzen informalen Strukturen, die es in Organisationen gibt. Angefangen von der Bayerischen Versicherungskammer, der Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen- und Kulturorchester, so hieß das. Das war der ganze Name, stand auch auf dem Briefbogen so lang drauf, bis zur WISPO. Es sind alles Organisationen, die selbstähnlich ticken, wo du selbstähnliche Strukturen aufdecken kannst und unabhängig davon, was diese Organisationen jeweils in ihren Schaufenstern stehen haben, das ist der eine Punkt. Es gibt sie, diese Muster, auf jeden Fall. Und ob ich sie mir jetzt psychologisch erkläre, ob ich von In-Groups und Out-Groups rede oder von sozialen Systemen, die etwas intern entwickeln oder die außerhalb stehen, also die Beobachtungsinstrumente, die uns die Wissenschaft zur Verfügung stellt, fokussieren eigentlich dasselbe, drücken sich aber sprachlich unterschiedlich aus. Aber was mich fasziniert, ist das Vergessen. Also hätte diese Kerstin nicht gefragt, hätte ich an meinen allerersten Arbeitsplatz wahrscheinlich nie wieder gedacht. Also das hat echt aufgerüttelt, gesagt, wie fing denn dein Berufsleben eigentlich an? Wo hast du das erste Mal lohnarbeitsmäßig sozialversicherungspflichtig gearbeitet? Was man so als Arbeitsplatz dann bezeichnet. Und was war da für eine Entwicklung? Und das wäre das zweite Thema, das Thema Entwicklung. Auch wenn ich vergessen habe und viele Firmen ich mich kaum mehr erinnern kann. Also muss ich mir echt ich habe mir irgendwo im Spessart bei einer Spedition, einer LKW-Spedition gearbeitet. Das war so ein Patriarch. Der hatte so 30 LKWs, Fahrer dazu, hatte auch so ein kleines Wohnhaus für die Fahrer. Aber der lebte da wie so ein Gott, ne? Aber eine kleine, begrenzte, göttliche Welt, nur für diesen Patriarchen. Und sein Patriarchat hat er auch gestaltet, ne? Er hatte zwei Töchter, eine Ehefrau, die ordneten sich alle unter, die kochten auch immer Suppen für die LKW-Fahrer. Und die LKW-Fahrer, die sprangen sofort auf, wenn der große Boss kam, ne? Und ich wohnte eine Zeit lang, ein Dreivierteljahr auf dem Speditionshof in so einer Werkswohnung. Also was ich da alles erlebt und gesehen habe. Ne? Und jetzt erst merke ich diesen autopoietischen Erinnerungsprozess. Ne? Ein Satz, den ich sage, löst sofort die nächste Erinnerung aus. Ne? Den Speditionshof zum Beispiel, das ich da gewohnt habe, schon jahrelang nicht mehr dran gedacht. Aber es sind Erfahrungen gewesen, ne, die alle dazu beigetragen haben, dass ich im Prinzip mich heute vor 30 Leute oder 20 Leute stellen kann und sagen kann, okay, lasst uns mal gemeinsam reflektieren, was ist hier Berufsleben eigentlich und worum geht's denn eigentlich? Und die Frage nach dem Sinn von Ganzen taucht dann immer auch wieder mal auf, auch in den Kursen. Was heißt denn Karriere? Was heißt Erfolg? Und da merke ich, okay, offensichtlich ist bei mir schon was passiert in den 50 Jahren. Auch wenn ich das quasi von Station zu Station abgefrühstückt habe, ist in jeder Station ein Erinnerungsstück, ein Entwicklungsprozess auch hängen geblieben. Weiß nicht, ein Punkt ist dann, ich glaube, ich bin heute viel gelassener als früher. Du sitzt ja auch sehr gelassen zum Beispiel da. Also das wäre mir in deinem Alter noch nicht so gelungen. Ich war immer irgendwie aufgeregt. Und wollte auch immer was Neues und strotzte vor Ideen. Also die Unruhe zum Beispiel war meine Begleiterin. Ich hätte mich nicht 2 Stunden so hinsetzen können. Also 3 Punkte, ne? Das soziale System, es gibt sie, die Muster habe ich wiederentdeckt. Es gibt ein Vergessen, ne? Das ist unglaublich, wie das funktioniert und wie es aber auch wieder entsteht, sobald ein Input von außen kommt, ne, entsteht so eine autopoetische Erinnerungskaskade. Und das dritte ist der Begriff Entwicklung, ne, dass sich tatsächlich was anhäuft an Einsichten, die bei mir zumindest zu so einem Ding führt wie, naja, komm, jetzt nimm es mal nicht so ernst, ne, wenn wieder irgendwelche aufgeregten Leute um einen herumspringen.
Zu Punkt 2 erstmal, dann zu Punkt 3. Punkt 2. Also, dass die Frage von der Kerstin etwas hervorgeholt hat, was so dir nicht zugänglich war, spiegelt ja so eine Überlegung auch wider, dass die Sachen, die nicht relevant sind für unser alltägliches Leben, für unsere Situation, die vielleicht abgeschlossen sind, für unser Gehirn ja super sind, weil sie ablegen kann. Es ist eine kognitive Leichtigkeit. Eine Sache ist weg, ich kann mich den anderen widmen, und muss das nicht immer wieder hervorholen. Das bedeutet aber auch, dass diese Verbindungen immer schwächer werden, was wir dann vielleicht auch vergessen nennen. Und eine Frage kann dazu beitragen, dass dieses Netzwerk wieder feuert. Und jetzt ist es nicht spannend, einfach nur dieses hypothetische Konstrukt, mal angenommen, das, was du im Beruflichen erlebt hast, was wieder hervorgeholt wurde durch eine Frage, wäre jetzt nicht im Beruflichen, sondern vielleicht mit deinen Kompetenzen, mit deinen Ressourcen, weil du so tief vielleicht schon mal dich hineingearbeitet hast in ein bestimmtes Muster, dass dir die anderen Sachen gar nicht mehr zugänglich sind. Und dann könnte eventuell 1, 2 oder 3 Fragen, so wie wir es halt auch in den Weiterbildungen gelernt haben, diese Ressourcen wieder hochholen, die so dir persönlich in dem Moment vielleicht nicht zugänglich waren.
Also ich muss sagen, wenn so eine kleine Frage so eine Kaskade von Prozessen auslösen kann, dann klar, dann denke ich mir auch Fragen zu Ressourcen. Also ich bin schon mittlerweile soweit zu sagen, Fragetechniken, boah, die machen Sinn. Mhm. Weil ich das selbst in Coachings erlebt habe oder jetzt an mir selber erlebe. Ne? Sonst bin ich ja in der anderen Rolle immer. Ne? Also, da stelle ich ja die Fragen meistens und oh, hallo, jetzt fragt mich mal jemand, ne? Und gibt mir so ein Geschenk. Ich meine, du hast es auch schon gebracht hier. Kannst dich erinnern mit deiner Frage an mich, was ich glaube, was du wohl später mal, wenn du rückblickst, glaubst, versäumt zu haben, so beruflich. Ne?
Die Frage ist...
So in etwa war die. Ne?
Mal angenommen, du wärst wieder 20, hättest aber all dein Wissen, was du jetzt hast, was würdest du persönlich anders machen?
Und die hat mich genauso beschäftigt. Ne? Da dachte ich auch, mein Gott, ich müsste ein bisschen mehr über dich wissen, ich müsste überlegen und ich bin ja ausgewichen, ne, mit dem Hinweis auf House of Cards, ne, auf diese Serie, als ich sagte, naja, du wirst wahrscheinlich dich ärgern, dass du die nie geguckt hast. Und das war ein Witz. Ne. Aber ich hielt dich für nicht so strategisch taktisch, ne, sondern eher für euphorisch. Und dann dachte ich mir, na, vielleicht fehlt immer ein bisschen Taktik, war die Botschaft. Ne. Haben wir drüber geredet. Aber solche Fragen haben natürlich schon einen schweren Sinn. Und die Frage nach, welche Ressourcen, was habe ich denn so in meinen Rucksack so eingepackt, ne? Auf der Wanderung durch diese vielen, vielen Organisationen. Der Rucksack ist ganz schön voll, aber ich muss ihn erstmal aufschnüren. Ne? Den nehme ich immer wieder auf und dann stelle ich wieder hin und dann kommt da was rein und nehme ich wieder weiter. Guck selten in den Rucksack rein, ne? Und so eine Frage kann den Rucksack öffnen, ne? Das Füllhorn aufschließen. Und dann geht's natürlich ab. Wissen wir ja von dem Autopoiesis-Konzept. Wenn du das mal angestoßen hast, dann schließt sich da was immer wieder an, ne? Diese Anschlussvorgänge. Könnte mit Ressourcen genauso passieren.
Jetzt will ich was mit dir teilen. Also, das ist gerade erst entstanden und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber inspiriert durch Kerstins hochsystemische Herangehensweise, die sie da an den Tag gelegt hat. Also etwas zu aktivieren, was dir nicht so zugänglich war und das auch in einem Bereich oder in einer Situation, in der es nicht erforderlich war. Ja. Also es war ja kein Coaching. Sie war ja auch nicht in der Dozentenrolle. Ja. Sie war sie selbst in der Teilnehmerrolle. So, und dann stellt sie diese Frage. Jetzt kam mir die Idee, weil sowas nicht häufig vorkommt und nach meiner Beobachtung, ist es ein Merkmal der systemischen Haltung, wenn du die Techniken, Methoden auch automatisch schon in anderen Kontexten anwendest? Weil wenn du es automatisch machst, dann ist ja etwas, was da ist ja eine Haltung entwickelt worden, die dann dich dazu bringt, es zu tun, ohne dass du wirklich darüber nachdenkst.
Also bei Kerstin, mehr will ich ja jetzt über sie gar nicht erzählen, sonst weiß man irgendwie, wer sie ist. Sie hatte schon eine systemische Ausbildung und hat die Organisationsentwicklungsausbildung als Zusatz im Aufbaujahr gemacht. Das heißt, das Systemische muss ihr eigentlich schon, wie man so schön sagt, in Fleisch und Blut übergegangen sein, hat sie einverleibt, ne, den Habitus des Systemikerin, die dann auch Fragen stellt und die Rollenverteilung Teilnehmerin und Dozent. Und das finde ich, das signalisiere ich zumindest relativ häufig in den Seminaren, dass ich mich gar nicht so sehr als den Lehrenden sehe, sondern als den Verknüpfer, ne, den Ermöglicher. Und dass es mir darum geht, das, was die Menschen da mitbringen aus ihren Lebenserfahrungen, hier zu einem Teppich zu weben, sowas, so als Metapher. Ne? Und da passte das absolut rein, dass sie mich dann fragt. Ne? Du gehst, das Thema war ja der Übergang in die Rente. Ne? Also ich habe denen erzählt, ihr seid mein letzter Kurs auch. Ne? Im Juni ist das auch der Kurs, der offiziell der letzte ist. Ne? Alles, was später kommt, ist dann vielleicht dann eine neue Rolle innerhalb der WISPO als jemand, der dann zu Kursen fährt, wo Dozenten ausfallen. Aber ich bin nicht mehr vollumfänglich dann da unterwegs. Und dann geht sie her und stellt diese Frage zur Rentendiskussion. Ne? Wie geht denn so ein Mensch, der in die Rente geht, mit seinem Berufsleben um? Das ist eigentlich fast schon eine Übergangscoaching-Frage gewesen, ne? Wo man sagen kann, okay, so solche Fragen würde ich auch Leuten stellen, die darunter leiden, in die Rente gehen zu müssen, die sich nutzlos fühlen eventuell. Das war eine sehr, sehr kluge systemische Geschichte und eine sehr warmherzige auch. Weil sie auch betont hat, die Antwort muss auch jetzt nicht kommen. Du kannst sie auch schreiben, wenn du willst. Aber ich hätte sie gern bis morgen Abend. Also am Ende des Seminars dann ein paar Sätze zumindest.
Ja. Klaus, lass dir gerne Zeit. Also wenn es möglich wäre, ich würde es mir zumindest wünschen, wäre es super, wenn es bis morgen Abend da wäre, aber wenn es auch länger braucht, ist in Ordnung.
Aber mit den Ressourcen ist eine spannende Geschichte, weil meine Idee ist ja, so Übergangscoachings auch anzubieten, so nebenberuflich vielleicht. Ach, wer weiß, was im Herbst wieder ist. Das kann man ja alles nicht mehr planen heutzutage, was sein wird. Aber jetzt die Ressourcenaufsammelei aus 50 Jahren und was könnte man aus diesem Rucksack anderen Leuten vielleicht sagen, guckt mal, da steht so ein Rucksack, guckt mal rein, was du da brauchen kannst eventuell. Es nicht aufdrängen zu wollen, sondern zu sagen, wie dieser Kerstin, du, das und das und das waren meine Beobachtungen, nutzt dir das vielleicht was? Ne? Also als Beispiel fällt mir ein, ich hatte mal einen Coach, ich glaube, von dem habe ich schon mal erzählt, der einzige Nicht-Akademiker unter lauter Akademikern war. Der war für die IT zuständig. Er hatte er hatte natürlich schon studiert, er hatte IT studiert, aber er hatte keinen Doktortitel, so rum. Das muss man präzisieren. Und er hatte, wie gesagt, Informatik studiert und das andere waren lauter Biologen. Es war so ein ähnliches Institut wie BioNTech, das sich mit so Prozessen und Entwicklungen beschäftigt hat. Und er hat schwer darunter gelitten, dass er das Gefühl vermittelt bekam von den Kollegen, weil er keinen Doktortitel hatte, so nicht so die Anerkennung zu bekommen, die er gebraucht hätte. Also er hatte so einen intellektuellen Dünkel entwickelt. Ich stehe unter denen, obwohl er hierarchisch gar nicht drunter stand und für die Firma eine ganz wichtige Funktion hatte und auch mehrere Mitarbeiterinnen hatte, die eben unterstanden sind. Also eigentlich hätte er zufrieden sein können, verdiente auch gut. Was trieb ihn also jetzt um? Er hat keinen Doktortitel, er kann da nicht mithalten. Er hat dann gekündigt, ist jetzt in einer anderen Firma, wo die intellektuelle Aufteilung, die Ebenen anders strukturiert ist und das andere ist völlig vergessen. Er kann ja heute gar nicht mehr verstehen, worunter er da gelitten hat. Und das ist dieser Sprung, den ich meine, wo ich sagen kann, okay, wenn jemand in einer Firma unter irgendetwas leidet, du brauchst nur zur Tür hinauszugehen und das Leiden hat ein Ende. Ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe. Mir kommt jetzt immer so Anekdote zu Anekdote. Ich war ja jahrelang in der Anwaltskanzlei und einer dieser Anwälte sagte mir mal, das gebe ich dann manchmal in Organisationen weiter, wenn Leute zu mir kommen und sich unsagbar beklagen, wie schlecht es ihnen in der Organisation geht. Ja Mensch, du kannst einfach gehen. Also wenn das so unerträglich wird, dass du krank wirst, dass du an Suizid denkst, dass du deine Ehe zertrümmerst, Kontakt zu deinen Freunden und Kindern verlierst, wenn das alles so schlimm wird, du kannst einfach gehen. Stehst auf, gibst den Schlüssel ab, deinen Laptop, dein Ding und gehst zur Tür hinaus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eine Klage, dass da irgendwie wegen Vertragsbruch irgendwie Geld an Hals geklagt wird und dass du eine 3-monatige Sperre bei der Arbeitsagentur hast, wenn du keinen neuen Job hast. Mehr passiert dir nicht. So, und wenn das irgendwie machbar ist, dir von Freunden Geld zu leihen oder aus der Familie Geld zu bekommen, um diese 3 Monate zu überstehen, by the way, kriegst du auch Bürgergeld in der Zeit. Also du wirst abgefangen. Dann geh einfach. Du musst nicht dein Leben opfern und dann wirst du vergessen. Dieses Vergessen, das haut so gut hin, schon noch 3-4 Wochen ist der Laden Geschichte. Und das ist, glaube ich, schon ein Muster, auch das Vergessen können. Also ich finde, unser Gehirn das hat es super eingerichtet. Hier gab es mal eine Ausstellung im Städel zum Thema Vergessen im Museum. Die war wirklich klasse. Weshalb, warum, wieso wir etwas vergessen und was das für eine wichtige Funktion ist. diese Filterfunktion auszusortieren. Ja, und auf Firmen übertragen diese kleinen eigenlogischen Welten, die sich so unsagbar als Nabel der Welt fühlen, du gehst zur Tür hinaus und das fasst dann.
Ja, es ist ja auch eine ganze Branche, die es da gibt oder ein Geschäftszweig, der sich entwickelt hat, dieses Unlearning heißt es, glaube ich, dass man Sachen, dass Organisationen, Prozesse auch wieder verlernen können. Ja. Und da werden ja Experten und Expertinnen eingeladen.
Schön, dass das ins Spiel bringst.
Genau, ja, genau. Das eben zu begleiten. Ja. Jetzt will ich nochmal kurz in deinen Rucksack gucken. Ja? Ja. Du hast gesagt, es gibt die Systeme als einen Punkt, das nimmst du dir mit. Also anscheinend gibt es da wirklich diesen abgeschotteten Bereich und sobald man raus ist, ist es, vergisst man. Ja? Das ist auch der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den du genannt hast, war, dass, also meine Worte jetzt, muss mich dann korrigieren, dass du dich an etwas gewöhnst. Also etwas, was am Anfang dir eine gewisse, vielleicht auch emotionale Reaktion ausgelöst hat in dir, ist jetzt nicht, also das ist jetzt anders. Na, jetzt bist du vielleicht entspannter. Und ich finde es auch sehr spannend, weil wenn man Menschen begleitet, wenn man Coachings, Beratungseinheiten mit Menschen macht und auch über eine längere Zeit, glaube ich, dass man öfter auch hört, ich habe es erlebt, dass manche Sachen komplett einen aus der Bahn geworfen haben. Und nachdem das vorbei war und vielleicht nochmal in ähnlicher Form stattgefunden hat, man ganz anders rangegangen ist. Und dass diese Kompetenz, das war ja auch mal so ein echtes Beispiel, diese Kompetenz, es gelassen zu sehen, eine unglaubliche Auswirkung hat auf andere, die auch in der Situation dann sind. Ja, genau. Also wenn du einen Schicksalsschlag hattest und das überstanden hast und damit irgendwie umgegangen bist und jetzt ganz anders auf die Sachen guckst, dann hat es eine immense Auswirkung auf andere, die vielleicht das jetzt zum ersten Mal machen. Einfach nur, wenn du davon erzählst und den Leuten diese Beruhigung anbieten kannst. Also das wollte ich dir nochmal an der Stelle zu dem Punkt sagen. Zu den, zu dem Vergessen, diese Rolle des Vergessens, da will ich auch nochmal mit dir gerne länger drüber sprechen, weil das ist ja etwas, das scheinbar einen wichtigen Zweck hat, eine Funktion hat, aber auch fatale Auswirkungen hat, aber eine große Auswirkung hat, wenn man es eben nicht kann. Und ich spreche jetzt nicht von diesem Zustand, dass man tatsächlich nicht vergessen kann, sondern dass man Situationen, die einen sehr mitnehmen, nicht vergessen kann, weil man immer noch in der Situation ist. Also man befeuert das Netzwerk permanent, aber nicht, weil man möchte, sondern weil das System, in dem man sich bewegt oder auch vielleicht aus Versehen reingeraten ist, einen dazu einlädt, sehr engagiert, sehr stark, eigentlich schon fast mit Gewalt dazu einlädt, dieses Muster aufzumachen. Und das ist auch etwas, was womit ich mich jetzt in letzter Zeit nochmal intensiver befasst habe. Ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast gehört hast, da habe ich kurz darüber gesprochen. Gerhard Roth, ein Neurowissenschaftler, Neurobiologe, hat ja gesagt, dass die einzige Art und Weise, wie wir tatsächlich Veränderungen wissenschaftlich auch nachweisen können, ist ja diese Verknüpfung von Neuronen oder eine der wenigen Möglichkeiten. So, und im Grunde genommen geht es darum, wenn ein Muster feuert, wenn Neuronen so stark miteinander verbunden sind, kann man sie nicht verlernen, man kann es nicht löschen. Aber man kann es überschreiben, man kann andere Verknüpfungen machen. Aber das geht nur, wenn es im Netzwerk aktiv ist, wenn es gerade feuert. Und manche Sachen sind ja schon so in der Gewohnheit drin, dass sie nicht mehr zugänglich sind, die man erstmal hochholen muss, damit es wieder Anknüpfungen hat mit den anderen Sachen, die man gerne hätte. Und dieser Prozess, natürlich dauert es länger, weil die hat es, wie du gesagt hast, auch ziemlich lange gedauert, aber ist dann entstanden. Aber dieser Prozess ist auch einer, der Nachhaltigkeit bietet. Und ich würde gerne mit dir auf dieses Thema blicken und mich würde einfach mal deine Meinung interessieren, weil das kann man jetzt so einfach mal hinnehmen und sagen so, ja okay, da musst du einfach nur so ein paar neue Sachen verknüpfen. Aber es ist sicherlich nicht einfach. Es ist nicht einfach, das umzusetzen, wenn man in Situationen, in Systemen unterwegs ist, Und du warst in einigen auch unterwegs, soweit ich da das richtig wahrgenommen habe, in denen es einfach nicht schön ist. Es ist, es ist schrecklich. Es ist wirklich gravierend schrecklich auf alles. Und wie schaffst du es in so einer Situation, vielleicht mit all deiner Lebenserfahrung, die du jetzt hast, wie schafft man da in so einer Situation rauszukommen, vielleicht eine andere Verknüpfung herzustellen, wirklich mal Kompetenz wieder zu erleben, mal wirklich in die andere Richtung zu gehen oder ganz simpel gesagt, das, was man sich erhofft, wenn man in eine Beratung geht, das am Ende anders ist. Was würdest du sagen?
Boah, das wäre jetzt, da bin ich innerlich mehrfach geteilt, sag ich mal. Wenn man jetzt über biografische Berufsreflexionen redet, welche Organisation man durchschritten hat, dann würde ich sagen, habe ich beim Militär am meisten in der Hinsicht gelernt, weil das die bedrängendste Situation im Organisationserlebnis war, das ich in meinem Leben hatte. Also Menschen, die Erwartungen an einen stellen, die man vollkommen bescheuert findet, also der Exerzierdienst auf dem Kasernenhof beispielsweise, stramm stehen, Figuren machen und so weiter, bis hin dann zu Tötungsvorgängen, die du dann effektiv und effizient ausführen sollst. Also das war eine Zeit, wo ich versucht habe, innerlich, ich weiß nicht, kann man da von Salutogenese reden? Also es sind schreckliche Dinge passiert und es waren nur 3-4 in Anführungsstrichen Kameraden, die das mental so berührt hat, dass sie ihr Leben danach geändert haben. Was ist es, ne, was da den Unterschied macht? Ich habe da, das ist ein Punkt, über den ich lang nachgedacht habe. Wie kann ich in so einer bedrängenden Organisationssituation seelisch überlegen? Ich habe dann später den Viktor Frankl, das kann man natürlich nicht vergleichen. Ne? Man kann das Leben im KZ nicht mit meinen Erlebnissen vergleichen, aber insofern, dass du erstmal in einem absolut geschlossenen System unterwegs bist, das auch sowas wie Normenfallen aufstellt, also Vorschriften, die du nicht einhalten kannst, sodass du immer auch im Zustand der Maßregelung unterwegs bist. Der Vorgesetzte kann dich maßregeln, muss aber nicht. Also bist immer auf Gedeih und Verderb der Willkür eines Vorgesetzten ausgeliefert. Und das ist strategisches Element, das soll so sein. Und was mir geholfen hat, war meine Handlungsoptionen erkennen zu können. Das war nicht nur meine innere Ausrichtung. Ich hatte da Freunde in Anführungsstrichen, die anders gehandelt haben, die sich dem ganzen Verfahren widersetzt haben, die Widerstand geleistet haben, dafür auch Konsequenzen in Kauf nahmen. Mir wurden Bücher in die Hand gespült. Ich lese schon immer Bücher. Das ist eine Ressource, dass ich über Texte Ideen finde, ne, die mir dann in der Praxis weiterhelfen. Das war schon als Kind so. Ne? Also unglaublich, was Texte und Bücher immer für eine Richtschnur in meinem Leben waren. Und da war es der Roman Im Westen nichts Neues, den las ich während der Bundeswehrzeit. Ich kam auf den Erich Fromm, die Anatomie der menschlichen Destruktivität. Da geht es um das Thema Krieg. Ist Krieg menschlich oder nicht menschlich? Das ist eins der Themen, die im Buch behandelt worden sind. Und von dem Horst Eberhard Richter, Lernziel Solidarität, das waren meine ersten intellektuellen Bücher. Und die halfen mir, die Bundeswehr, die Kasernenzeit zu bestehen. Und das war 1978, tickte die Bundeswehr noch mal anders als heute. Es war richtig krass. Ne? Und dann noch bei den Gebirgsjägern in Berchtesgaden. Also mir half Geistigkeit. Ne? Das Meändern durch geistige Räume, hat es neulich ein Teilnehmer genannt, was auch ein wunderschöner Begriff war. Und es war schon immer meine Ressource. Aus der jeweiligen Situation heraus, noch im Unimog-LKW einen kleinen Text zu lesen, ne? Und Musik. Musik hat mich immer begleitet. Musik war immer für mich eine Möglichkeit, aus dem System mich hinauszuträumen, in dem ich gerade unterwegs war. Und dann dichtete ich Knüttelverse. Also ich fühlte mich als großer Schriftsteller. Also selbst was Künstlerisches produzieren, beobachten, ne, so eine Art Reportage, also die Rolle eines Reporters zu schlüpfen und zu sagen, also irgendwann bist du hier draußen und dann hast du es überstanden und dann helfen dir die Erinnerungen und das, was hier gelaufen ist, möglicherweise später mal doch irgendwie weiter. Also Ich habe Tagebuch geführt, habe dann ein Buch darüber geschrieben, das ist sogar veröffentlicht worden. Und diese Briefe, die da drin in dem Buch beschrieben sind, sind Briefe an meine Kollegen in der damaligen Spedition. Da gab es so eine Kaffeetafel und ich schrieb mindestens 2 Briefe pro Woche an die Kaffeetafel und ich bekam da eine Bestärkung meiner Sichtweisen, ne, und Unterstützung. Die schrieben nämlich auch zurück, die Leute von der Kaffeetafel. Also das fand ich jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Ressource, dass mein Kollegenkreis so aufgestellt war, dass ich mich traute, denen meine Erfahrungen da wöchentlich 2-mal zu schreiben. Und das half mir diesen Irrsinn teilweise, der da abgelaufen ist, seelisch zu überstehen. Ne? Das waren die Systeme, die mich unterstützten.
Ist das Buch noch erhältlich?
Bitte?
Ist das Buch noch erhältlich?
Ich kann dir das morgen mal mitbringen. Es ist nicht mehr auf dem Markt. Es gibt es in Antiquaren, wenn du das bei eintippst, Klaus Triebiger, reißt euch zusammen, dann kriegst du über Amazon noch Antiquariate genannt, wo es das Buch noch zu kaufen gibt. Das ist einfach zu lang her.
Hast du das Buch noch eigentlich? Also in einer altertümlichen PDF?
Nee, PDFs gab es damals
ja, nicht. Ja, da hast du es ja wahrscheinlich auf der,
Ich kann dir eins, ich habe noch 5, 6 Exemplare im Keller rumliegen, kann ich da eins mitbringen, wenn es dich interessiert. Nur dieses Buch schreiben. Ich hatte
das, aber bitte unterschreiben, vielleicht ist es mal sehr viel wert.
Ich hatte das nicht geschrieben, um ein Buch zu schreiben, sondern weil die Kaffeetafel, also es waren 2, 3 Frauen aus der Buchhaltung, es waren meine auszubildenden Kollegen, ne, die dann da übernommen worden sind, wie ich auch. Und die eine sagte, du schreibst doch gern. Also das Schreiben war schon immer so ein Ding von mir. Ich schrieb immer schon gern Texte. Und dann forderte die mich auf, fast systemisch, ja, schreib uns doch, wie es dir geht. Ne? Und dann lasen die sich meine Briefe immer so als Kaffeeereignis vor, ne? So als Pausenereignis. Das war dann die Klammer dieser Gruppe, dieses sozialen Systems, das sich da gebildet hatte. Und das habe ich dann 18 Monate lang gemacht. Ne? Und diese ganzen Briefe hat die eine Frau dann aufgehoben und die sagte dann, ja, die Briefe. Und das waren ja erschütternde Sachen dabei. Ein Kollege ist ja da vom Panzer zerquetscht worden, das hatte ich ja schon mal erzählt. Mhm. Ne? Also das kam dann in den Briefen auch vor, nicht nur der Witz und die Komik, die da ausgelöst, die in dieser Organisation zu erleben war. Also wie Leute sich da versucht haben, dem Dienstvorschriften zu entziehen. Gibt es diese Geschichten vom Soldat Schweig, ne? Ganz alte tschechische Geschichten. Also der Trottelsoldat, der sich absichtlich trottelig anstellt. Also da gab es einige, die da Sachen gebracht haben, wo du dich wegschütten konntest vor Lachen. Das Lachen und das Weinen liegt im Militär, nehme ich mal an, heute noch so nah beieinander, ne, dass man sagen kann, wow, da kristallisiert sich, verdichtet sich Leben, ne, in der allerkristallinsten Form. Du kriegst Typen mit, die vollkommen bescheuert sind, ne, dumm, backen ohne Ende. Ne, und da hast du aber auch Leute drin, wie den einen, der Theologie studiert hat, der Militärpfarrer werden wollte, ein ganz, ganz feiner Mensch, ne, der. Und diese Bandbreite menschlicher Existenz kriegst du auch mit. Ne? Und das war eine Zeit, wo ich sagen würde, also als ich da rauskam und das mental überlebt hatte, da dachte ich mir auch so, jetzt kann dir eigentlich nichts mehr passieren da draußen, ne, in den Firmen dieser Welt. Weil so wird es nirgendwo abgehen.
Ne? Ich will noch mal auf ein paar andere Themen blicken, aber bevor wir weitergehen, kam mir jetzt.
Du hast die Zeit im Blick, ja?
Ja, ich habe. Ja, jetzt habe ich die Zeit im Blick. Jetzt. Okay. Bin zu sehr im Inhalt. Mir kam die Idee, ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen und so weiter und ob es nicht so viel Arbeit ist, aber das, was du erzählt hast, das klingt ja sehr spannend und es wäre auch sicherlich schön, mal da reinzulesen. Und es ist schön, dass du mir ein Buch anbietest, aber wenn jetzt Leute das hören und auch Lust hätten, wäre es auch schön, ihnen was anzubieten. Also vielleicht können wir uns da ja mal irgendwie zusammensetzen und mal überlegen, wie wir das eventuell digitalisieren können oder nochmal zur Verfügung stellen können. Und dann vielleicht, keine Ahnung, bald kommt ja noch so ein kleiner Clubshop, auf dem ich mich freue. Da bieten wir ja ein paar Premium-Produkte an und da können wir das auch mit anbieten. Genau. Das wollte ich dir nur mal auf dem Weg mitgeben, dass wir das im Hinterkopf behalten, was ich noch mit dir besprechen wollte, aber jetzt habe ich auf die Zeit geblickt, jetzt ist nicht mehr so viel da, du musst ja auch weg. Danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, das ist ja ein voller Tag bei dir. Meine Frage ist natürlich, also das waren ja die drei Sachen, die du mitgenommen hast, die dich erstmal, durch ja. die Frage von Kerstin, ja, die durch die Frage von Kerstin ausgelöst wurden. Jetzt würde mich persönlich interessieren, welchen Unterschied macht es auf dein restliches Berufsleben bzw. Rentenleben, diese Erkenntnis?
Also es hat meinen Wunsch bestärkt, vielleicht doch die eine oder andere Erfahrung als Coach für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind oder die an ihrem Berufsleben leiden. Ich beziehe es jetzt aufs Berufsleben. Und die Umbruchssituation durchleiden, vielleicht doch als Coach weiterzumachen. Das Bücherschreiben, ich habe gerade davon geredet, dass ich früher gern geschrieben habe, das hat nachgelassen. Ich arbeite an einem Buch, aber schon seit 5, 6 Jahren und ich kriege es einfach nicht fertig, weil die Zeit dazu nicht ist und verschiebe es immer. Ich würde also das, wo ich merke, was mir eigentlich total innerlich brennt und ich immer beruflich aber auch dann hinten anstelle, dann wieder mehr aufgreifen. Also ich würde mir, selbst wenn die Wispo mir sagt, na, wir brauchen dich aber 40 Stunden, würde ich sagen, nee, also 40 Stunden nicht mehr. Ich will ein paar Sachen doch noch fertig kriegen, bevor ich in die Kiste gehen muss, ne? Bevor ich zurückkehre ins atomare Geschehen.
Oder fällt mir noch was anderes ein? Du hast vorhin gesagt, mit Ideen, ich glaube, wir sind uns ähnlicher, als du denkst. Mir kommen ja auch gerne Ideen, auch jetzt wieder die zweite Idee, oder 17. gefühlt. Wir könnten ja mal überlegen, es ist ja ein interessanter Prozess, ein Buch zu schreiben, sagt jemand, der noch nie ein Buch geschrieben hat, aber schon einige Texte. Entschuldigung. Und dieser Prozess des Gedankenfindens, der Recherche und jemanden auf dem Weg mitzunehmen, ist auch sehr spannend. Ja. Ja, also vielleicht können wir ja da mal noch weiter denken und eine kleine Serie machen. Ja. Und dann können wir dich ja mal beim Schreiben begleiten. Und wissen dann, wie das Buch im Endeffekt entstanden ist. Wenn du Lust hast. Außer es ist zu viel Druck, mein Lieber.
Nein, sowas finde ich immer klasse, ja? Wirklich.
Okay, ja. Gut. Okay, dann behalten wir alles schön im Hinterkopf. Ja. Nimm es mit, denk drüber nach. Und letzte Frage. Jetzt hören uns vielleicht noch paar Leute zu. Ne? Wir reden ja immer ein bisschen länger und dich hört man ja auch gerne zum Einschlafen, weil du so eine beruhigende Stimme hast. Also ich hoffe, dass die noch wach sind.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich muss irgendwie lauter reden, akzentuierter. Ich schlafe selbst ein, wenn ich meine eigenen Podcasts höre. Also da muss ich was ändern. Ich muss fitter, lebendiger werden.
Es muss immer Unterschiede geben. Also ja. Man braucht auch das, ne? Ja. Vor allem im Kontrast zu mir, ne? Der dann vielleicht die Leute wieder aufweckt, wenn er was sagt. So, letzte Frage für die Leute, die uns jetzt weiterhin zuhören. Was würdest du ihnen jetzt nochmal mit auf den Weg geben, wenn das die letzte Möglichkeit für dich in deinem Leben wäre, weil du in die Rente gehst und nie wieder jemand was von dir hört und sieht?
So ähnlich hast du doch neulich auch schon mal gefragt, wenn ich jetzt morgen sterben würde oder so, was würdest du dann noch loslassen?
Ja, also, das sind ja halt Powerfragen. Inspiriert durch Kerstin kommt das jetzt alles schön raus.
Ich habe mir tatsächlich so, ich habe das schon mal erwähnt und dieser Begriff, der jetzt kommt, kriegt mehr und mehr Bedeutung für mich. Und zwar ist das ein Begriff von Albert Camus. Das ist ein französischer Schriftsteller, der hatte dann auch den Nobelpreis für Literatur bekommen. Der kommt aus dieser Gruppe mit der Simone de Beauvoir, dem Jean-Paul Sartre, dem Arthur Koestler. Die trafen sich auch immer in Paris im Café und schrieben alle Bücher. Und Sartre war ja ein großer Philosoph dann in der Gruppe auch. Und Herr Camus hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Fremde. Und da geht es um einen vollkommen losgelösten, von der Welt losgelösten Typ, der sich an nichts mehr anbindet. Und dieser Mensch, der auch kaum mehr Emotionen hat, ne, oder gar keine, der erschießt am Strand in Algier einen Araber, einen arabischen Menschen aus, ja, der rettet da jemanden damit, aber er schießt ihn auch aus völlig gleichgültiger Haltung heraus. Und wird zum Tode verurteilt, weil sein Leben gleichgültig verlaufen ist. Man unterstellt ihm absolute Herzenskälte. Der Typ kann nicht empfinden. Wir hatten ja das Thema Emotionen. Und jetzt kommt gleich der Satz, bin gleich fertig. Nur das braucht's, warum der Satz so bewegend ist. Dieser gefühllose Mensch, ne, kriegt am Abend vor seiner Hinrichtung, kommt der Pfarrer zu Besuch und möchte, bietet ihm an, sich irgendwie dann doch von seiner Schuld zu befreien. So, und dann wird er das erste Mal in seinem Leben emotional, er wird total zornig, schmeißt diesen Pfarrer hinaus, was ihm einfallen würde, ist solchen Scheiß mit ihm. Und so, und als der Pfarrer dann draußen ist, dann auf einmal merkt er, wie befreiend es doch war, zu empfinden, ein Gefühl zu haben, nämlich Zorn. Ne? Und dann guckt er so aus seinem Zellenfenster, er weiß, morgen wird er hingerichtet, morgen muss er sterben. Er guckt den Sternhimmel an und dann steht er so. Und in dem Moment war er das erste Mal empfänglich für die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Was ein Satz. Und das ist in dem Roman besonders ein Hammersatz, weil der ganze Roman in kurzen, wenig poesievollen Sätzen läuft. Es ist schwer, diesen technischen Stil fast zu lesen. Ne? Heute ist Mama gestorben, ich muss zur Beerdigung, da fahre ich mit dem Bus, der Bus fährt um 18 Uhr. So geht der ganze Roman. Ne? Eben habe ich einen Menschen erschossen, naja, jetzt gehe ich erstmal essen. Und dann am Schluss so ein unsagbar poetisch zärtliches Ende, wo dieser Mensch endlich fähig wird. So, ne, auch. Und dann guckt er in den Stern, nämlich die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Ich weiß nicht, ob das zu pathetisch ist, aber manchmal empfinde ich die jetzt. Ne? Also wenn es so richtig abgeht, ne, und ich denke mir, okay. Wenn ich da an den Sternenhimmel gucke, ne, und dann sehe ich, dass die nächste Nachbargalaxie 1 Million Lichtjahre weit weg, dann verliert das alles absolut an Relevanz. Ne? Und das hilft aber auch, ne, Sachen zu überstehen, zu sagen, okay, in 2 Jahren hat es vielleicht für meinen Lebensweg keine Relevanz mehr. Das würde ich gern mitgeben. Wenn ich morgen also abtreten müsste, Leute, schaut euch diesen Begriff mal an, die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt, und was könnte euch dieser Begriff möglicherweise helfen?
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
Gell, das waren jetzt Worte, die erschlagen, und soll es ja auch sein.
Zum Denken, okay, anregen. Vielleicht am Ende nur ein Dankeschön an dich und auch an Kerstin, dass sie diese Folge hier möglich gemacht haben.
Ja.
Und ich freue mich, wenn du demnächst vielleicht auch nochmal so einen Impuls aus dem Kurs,
ja,
oder Ähnliches mitbringst.
Neues aus dem Kurs, ja, sehr lehrreich immer.
Ja. Und auch wenn du in Rente gehst, bleibst du ja hier zumindest auf den kalifornischen Terrassen uns erhalten,
ja,
oder?
Ja, wenn du mich da einlädst, komme ich immer wieder vorbei.
Ja, die Einladung steht ja immer.
Gut, also ja, dann
vorbei. Tag der offenen Tür, Leben der offenen Tür, mein, okay, Lieber. Alles klar, mach's gut.
Viel Spaß beim Umzug. Also bis dann.
Dank dir. Könntest ja auch mal anpacken, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Nee, ich kann dir nicht helfen, das geht nicht. Ich muss jetzt wegfahren. Ne?
Ja, okay, ich mach das schon.